Es klingt wunderbar. Jeder von uns bekommt Geld im Monat, ohne zu arbeiten. Einfach so. Man hat also schon mal eine sichere Basis und der ein oder andere von Ihnen stellt sich das sicher gerade sehr nett vor. Aber dieses sogenannte bedingungslose Grundeinkommen zieht viele Fragen nach sich. Was ist damit schon alles abgeleistet? Gibt es dann noch Sozialversicherungen? Und will man dann überhaupt noch arbeiten? Kann der Staat sich so etwas leisten? Und geht es bei der Einführung eines solchen Grundeinkommens nur um eine Umorganisation des Sozialstaates? Oder ist es an der Zeit, ein ganz neues Gesellschaftsmodell zu diskutieren? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Unter den Linden. Als meine Gäste begrüße ich zum einen Katja Kipping, die Parteivorsitzende der Linke, und zum anderen Michael Fuchs, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Herzlich willkommen. Und angesichts der aktuellen Lage möchte ich mit Ihnen, bevor wir zum Grundeinkommen kommen, doch erst noch mal das diskutieren, was wir heute Mittag um 12 Uhr erfahren haben, nämlich, dass unser Bundespräsident nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Herr Fuchs, bedauern Sie diese Entscheidung?
Man muss den Präsidenten verstehen, das ist ein ausgesprochen stressiges Amt. Und wenn er mit 78 Jahren sagt, das kann ich mir nicht noch mal eine weitere Legislaturperiode, also sprich noch mal 5 Jahre zumuten, da muss man einfach dafür Verständnis haben. Und das ist seine Entscheidung. Ich habe Verständnis und auch die, ja, sagen wir mal, die Ehre dieses Amtes gibt es uns nicht auf, darüber überhaupt zu diskutieren. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass der Bundespräsident das entscheidet. Er hat das heute getan, er hat es rechtzeitig angekündigt. Die Parteien haben jetzt die Aufgabe, nach einem geeigneten Kandidaten zu suchen. Dafür haben wir ungefähr ein Jahr Zeit. Die Wahl des Bundespräsidenten wird am 12. Februar nächsten Jahres sein. Und wir müssen dann schon zurechtkommen.
Frau Kipping, die Linke hat damals Joachim Gauck nicht unterstützt bei der Wahl zum Bundespräsidenten. Hätten Sie sich jetzt inzwischen gewünscht, dass er noch weitermacht?
Ja, das ist ja bekannt. Wir hatten Differenzen auch zu den Tönen, die er in der Außenpolitik angeschlagen hat. Ich finde nur, man kann das respektieren, dass er sich jetzt so entschieden hat. Auch der Zeitpunkt ist, denke ich, so gewählt, dass die Verantwortlichen in den Parteien jetzt entsprechend jetzt auch Entscheidungen treffen können. Und ich will kein Geheimnis draus machen, dass ich mir wünschen würde, in Zeiten eines gesellschaftlichen Rechtsrucks, dass es da gelingt, mit einer Kandidatur ein Zeichen für sozialen Zusammenhalt und für Weltoffenheit zu setzen. Und insofern würde ich mich freuen, wenn es zu Sondierungsgesprächen käme zwischen zum Beispiel SPD, Grünen und Linken.
So kommen wir gleich noch. Joachim Gauck hat immer gesagt, er geht nur, wenn es wirklich ganz stabile gesellschaftliche Verhältnisse und stabile Verhältnisse in Deutschland gibt. Ist das zurzeit der Fall?
Naja, also uns geht es wirtschaftlich so gut wie keinem einzigen anderen Land in Europa. Das ist ja nun wirklich äußerst erfreulich. Sehen Sie, wir haben gerade die Arbeitslosenzahlen zu hören bekommen. So niedrig waren die seit der Wiedervereinigung noch nie. Wir haben in vielen Bereichen Deutschlands überhaupt keine Jugendarbeitslosigkeit mehr. In meinem Wahlkreis aus Koblenz komme ich, da haben wir de facto null Jugendarbeitslosigkeit. Wir suchen im Gegenteil in vielen Bereichen schon nach jungen Leuten, die eine Ausbildung beginnen wollen. Es sind über 500 Ausbildungsstellen noch nicht besetzt. Das ist einfach positiv. Wir haben Steuereinnahmen, wie wir sie noch nie gehabt haben. Wir haben endlich einen ausgeglichenen Haushalt. Das heißt, wir machen keine Politik mehr zulasten zukünftiger Gesellschaften, zulasten zukünftiger Kinder, die jetzt dann das sonst bezahlen müssten. Das finde ich einfach gut. Und die Situation in Deutschland ist schon sehr erfreulich. Was nicht so erfreulich ist, ist das Zunehmen rechter Gruppierungen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern im Prinzip ja in ganz Europa. Ob wir nach Österreich gehen, denken Sie an die Bundespräsidentenwahl in Österreich, ob wir nach Holland gehen, wo Gruppierungen sind, Frankreich, Madame Le Pen. Ja, aber auch das, was in den USA sich tut, ist ja nicht gerade erfreulich, wenn Sie die Kandidatenkür in den USA betrachten. Also das macht mir schon ein Stück weit Sorgen, aber Deutschland selber, da gibt es gar keine Frage, Deutschland geht es gut.
Deutschland geht es gut. Joachim Gauck zwingt ja die Parteien jetzt zu einem politischen Signal. Und das zu einer Zeit, wo die Bundestagswahlen ja mehr oder weniger kurz vor der Haustüre stehen. Wie wichtig ist denn die Kandidatensuche jetzt?
Das kann ganz unterschiedlich ausgehen. Also das kann einfach dazu führen, dass jede Partei einen eigenen Kandidaten aufstellt und so weiter. Ich würde aber gerne die Beschreibung, wie es um dieses Land bestellt ist, gerne eine andere Dimension beifügen, weil wir haben eine hohe Kinderarmut. Jedes siebte Kind in diesem Land lebt in Armut. Wir haben wachsende Gefahr von Altersarmut. Also wer in Zukunft in Rente geht, muss immer mehr damit rechnen, dass er in Altersarmut landet. Da kann man nicht einfach sagen, diesem Land geht gut und alles ist prima. Da gibt es Probleme, die wir angehen müssen. Und wenn die schwarze Null am Ende dazu führt, dass wir nicht genügend Geld haben, um jedem Kind in diesem Land in Kitas und Schulen ein warmes Mittagessen sicherzustellen und anzubieten, dann ist die schwarze Null nichts, weil dann geht sie auch zulasten der nachkommenden Generation, wenn wir nicht genügend Geld haben für notwendige Investitionen in Bildung und gegen Kinderarmut.
Und wir haben noch nie so viel in Bildung investiert wie jetzt. Das müssen wir mal sagen. Wir haben in dieser Legislaturperiode rund 6 Milliarden mehr in Bildung und Ausbildung investiert als Bund. Die Länder sind natürlich auch gefordert und das ist nicht nur eine Sache des Bundes, denn zum Beispiel alles, was mit Schulen zu tun hat, ist Ländersache. Aber wir haben wirklich massiv in Bildung investiert und sind auch auf dem Weg. So viel wurde noch nie in Bildung investiert wie jetzt.
Wenn wir das nochmal übersetzen jetzt auf die Kandidatensuche, was für ein Signal müsste denn jetzt ausgehen von dieser Kandidatensuche und auch von dem Kandidaten, den zum Beispiel auch die Linke aufstellen will?
Ich kann ja nur sagen, was ich mir aus unserer Sicht auf die Gesellschaft wünschen würde. Und es wäre schon eine Kandidatur, die dafür steht, dass in der Außenpolitik besonnene Töne angeschlagen werden. Eine Kandidatur, ein Zeichen von Solidarität und Weltoffenheit. Und ich würde mir wünschen, dass es da zu Sondierungsgesprächen kommt über eine Personalie. Da kann man jetzt natürlich keine Namen nennen, wenn man sie nicht verbrennen möchte. Aber ich denke, da wäre einiges möglich in diesem Land. Und die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung bieten ja Raum für Bewegung.
Herr Fuchs, wie gesagt, Herr Gauck zwingt die Parteien ja jetzt zu einem Signal. Ich nehme an, Sie werden mir jetzt auch keinen Namen nennen. Aber
da liegen Sie sehr richtig.
Aber nichtsdestotrotz, was für ein Signal soll denn davon ausgehen? Also will man einen Kandidaten finden, der zum Beispiel mit der Großen Koalition, mit jetzt der Koalition beschlossen wird? Oder ist es ein Kandidaten, der eine ganz neue Konstellation hinter sich hat, die dann vielleicht auch schon auf die Bundestagswahl etwas wirft, was man für Spekulationen hochhalten könnte?
Also jetzt sagen wir erstens, der Respekt vor diesem Amt gebietet es eigentlich, dass man jegliche Spekulation unterlässt. Das werde ich auch nicht tun. Wir wissen ja heute noch nicht einmal, wie sich die Bundesversammlung zusammensetzt. Wir haben bis zur Bundesversammlung noch zwei Wahlen. In Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern sind noch Wahlen, die natürlich noch mal die Stimmenverhältnisse verändern können.
Nun sind es aber keine so besonders großen Wahlen.
Das ist gut, aber es kann schon noch mal Veränderungen geben. Also je nachdem, wie das ausgeht. Stichwort AfD, was ja eher besorgniserregend ist, aber das kann schon Veränderungen geben. Und momentan sind die Mehrheiten ganz eng beieinander. Aber mir wäre es am liebsten, wir hätten eine Lösung oder wir würden eine Lösung finden, an der sich möglichst breite Teile der Parteien beteiligen könnten, denn der Bundespräsident ist ja ein übergreifendes Amt. Ist ja nicht der Präsident einer Partei oder von zwei Parteien, sondern er sollte möglichst eine neutrale Person sein. Das hat ja Herr Gauck wirklich hervorragend gemacht. Und wir müssen nachdenken, ob wir so etwas finden können, ob wir irgendwo auch einen Konsens finden können. Das wird die Aufgabe sein, derjenigen, die sich damit beschäftigen. Aber wir haben ja Gott sei Dank ein Stück weit Zeit. Und sollten das mit Ruhe, Gelassenheit, aber auch dem Amt entsprechend mit dem Respekt beginnen.
Sie wollten noch mal entgegnen?
Ja, also auch wenn sich die Mehrheitsverhältnisse verändern, schwarz-gelb alleine wird wahrscheinlich keine Mehrheit in der Bundesversammlung haben. Aber jenseits der Bundesversammlung finde ich, dass wenn wir jetzt schon so grundsätzlich über dieses Amt reden, finde ich, es gab ja im Vorfeld bereits eine Initiative von der Initiative Demokratie Plus, die dafür geworben hat, dass man auch dieses Amt eher über direkte Wahl will. Das finde ich ist immer ein spannender Punkt, darüber zu diskutieren, ob nicht auch hier mehr direkte Demokratie angebracht wäre.
Gut, das hat natürlich eine ganz andere Dimension. Erstens mal ist das eine Verfassungsänderung. Anders geht das ja nicht, das wissen Sie.
Die Große Koalition ja noch auf den Weg bringen könnte.
Nicht ganz einfach, denn wir müssen ja auch den Bundesrat mitnehmen. Eine Verfassungsänderung muss in beiden Kammern beschlossen werden, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat.
Und
wir haben nicht die zwei Drittel im Bundesrat haben wir nicht.
Aber Grüne und Linke werden sich nicht gegen mehr direkte Demokratie stellen. Also es gibt sehr wohl die Möglichkeit, Volksentscheide auch hierzulande einzuführen.
Möglichkeit. Also wie dem auch sei, jetzt zur nächsten Bundespräsidentenwahl wird sicherlich keine Veränderung mehr geben.
Aber wäre es denn überhaupt so verheißungsvoll, den Präsidenten so direkt zu wählen, wenn man nach Österreich schaut?
Na, in Österreich kann man was anderes ablesen. Nicht, dass direkte Demokratie ein Problem ist. In Österreich sieht man was ganz anderes, nämlich wenn die Parteien der Mitte meinen, sie können den Rechtspopulismus dadurch begegnen, dass sie nach und nach dessen Deutungsmuster und dessen Problembeschreibung übernehmen. Da kann man nur in Österreich sehr gut ablesen, das schwächt den Rechtspopulismus nicht, sondern das macht ihn am Ende des Tages stärker. Also das war ja das große Problem in Österreich, dass dort auch die Sozialdemokratie und die Konservativen am Ende immer wieder auch deren Deutungsmuster der FPÖ übernommen haben. Und man sieht, es hat den Rechtspopulismus nicht schwächer gemacht, sondern gestärkt. Das heißt, wenn man sich der Frage stellt, was man hierzulande tun sollte, um Rechtspopulismus und wachsenden Rassismus zu begegnen, tut es Not, sehr klar Kante zu zeigen und deutlich zu machen, dass Menschenverachtung und gruppenbezogener Menschenhass hier nicht den Ton angeben dürfen.
Das ist allerdings überhaupt keine Frage, dass das beispielsweise meine Partei permanent tut. Tun wir doch nicht so, als wäre das ein Problem gewesen. Es gibt eine ganz andere Begründung dafür, warum das in Österreich so ist. Aber ich bin mit Ihnen einig, es ist nicht gut, wenn dauernd große Koalitionen sind. Wir sollten dafür sorgen, dass wir nächstes Jahr bei der Bundestagswahl wieder eine große mit einer kleinen Partei regiert. Ich bin dafür meine Partei relativ optimistisch.
Schauen wir mal. Dann widmen wir uns doch mal unserem Thema, zu dem wir heute zusammengekommen sind. Herr Fuchs, die Schweizer haben gestern zu 80% das bedingungslose Grundeinkommen abgelehnt. Liegt das daran, dass sich im Moment zu wenig Menschen vorstellen können, dass Erwerbstätigkeit und Einkommen wirklich getrennt werden?
Ich glaube nicht. Die Schweizer sind ziemlich rational, so wie ich sie einschätze. Sie haben halt auch nichts anderes gemacht als gerechnet. Ich habe mir auch erlaubt zu rechnen. Wir haben rund 82 Millionen Bürger. Und wenn man beispielsweise bei uns, das ist ja in der Diskussion, 1.000 Euro als Grundeinkommen für jeden Bürger machen, dann wären das...
Zu den Zahlen kommen wir später noch. Wollte erstmal grundsätzlich. Also nehmen Sie
ja,
nicht alles
ja
vorweg.
Das ist ja grundsätzlich. Ich gehe mal davon aus, dass die Schweizer genau diese Rechnung auch aufgemacht haben. Ich habe es jedenfalls auch im Fernsehen gesehen, wo also Bürger befragt wurden in der Schweiz, die alle gesagt haben, wir wollen erstens nicht so hohe Steuern zahlen. Die Schweizer haben ja deutlich niedrigere Steuern als wir. Das wollen sie nicht. Und sie wollen auch diesen demotivatorischen Effekt nicht haben, weil sie sagen, wenn ein arbeitsloses Grundeinkommen vorhanden ist, dann führt das natürlich in dem einen oder anderen Bereich zu totaler Demotivation. Das wird nicht so sein, dass sie dann alle freiwillig noch arbeiten gehen. Die Chance ist mit Sicherheit nicht gegeben, wenn ich schon mit dem Geld, was ich bekomme, auskomme. Und die Schweizer haben ja ein relativ hohes Grundeinkommen diskutiert, 2.300 Euro im Monat.
Das kann man,
2.500 Franken sind 2.300 Euro.
Ja, aber die haben doch ganz andere Lebenshaltungskosten.
Das
dort. Also 2.500 Franken sind ungefähr über Sozialhilfeniveau dort. Also das, man kann es nicht eins zu eins auf die Verhältnisse
dann aber sehr
hier
hoch
zu übertragen.
Dort.
Ja, jetzt kommt schon viel zu... Das kommt also. Okay, fragen wir erstmal grundsätzlich. Würden Sie sagen, dass die Gesellschaft reif ist für ein nicht leistungsbezogenes Grundeinkommen?
Es gibt ja auch in dieser Gesellschaft leistungslose Einkommen, aber eben nur für die Menschen, die das Glück hatten, in einer wirklich superreichen Familie geboren worden zu sein. Was das Ergebnis in der Schweiz anbelangt, also selbst die Initiatoren haben ursprünglich nur mit 15% Zustimmung gerechnet. Man muss wissen, in der Schweiz haben es generell soziale Anliegen sehr schwer. Im Jahr 2014 wurde mal die Erhöhung des Mindestlohnes zur Abstimmung gestellt, dass man auch nicht über 25% Zustimmung gekommen. Oder als es darum ging, ein paar Tage mehr im Urlaubsgesetz festzuschreiben, da hat es auch keine Mehrheit dafür gegeben. Also man war jetzt nicht naiv und hat gedacht, wir machen die Abstimmung und dann kommt über Nacht das Grundeinkommen in der Schweiz, sondern es ging darum, eine Debatte voranzubringen. Und ich finde, ein was ist schon passiert, dass nochmal mit dieser Abstimmung deutlich geworden ist, das Grundeinkommen, was lange Zeit diesen Ruf hat, ein absolutes Außenseiterthema zu sein, ist auf einmal zu einem Thema geworden, mit dem man rechnen muss. Und insofern finde ich, dass es überhaupt zu der Abstimmung gekommen ist, ist ein Erfolg. Und die Initiatoren haben sich gestern gefreut, dass es immerhin auf 23% gebracht haben. Und die internationale Grundeinkommensbewegung hat ganz klar gesagt, es war eine Etappe und jetzt geht's weiter.
Jetzt geht's weiter, sagt Frau Kipping. Herr Fuchs, würden Sie sagen, dass wir im 21. Jahrhundert unsere Gesellschaft vielleicht so verändern müssten, dass genau das kommt, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen?
Also ich halte es für, gelinde gesagt, nicht denkbar und auch nicht umsetzbar. Weil wenn es wirklich arbeitsloses Grundeinkommen sein sollte, dann sind wir bei 1.000 Euro hier. Das war ja die Diskussion und dann muss ich die Zahlen schon beieinander bringen. Wir haben 82 Millionen Menschen. Das würde bedeuten, dass wir pro Monat 82 Milliarden Euro brauchen. So, mal 12 ist über eine Billion im Jahr, die wir brauchen würden. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, jetzt muss ich Sie leider mit Zahlen nerven, beträgt rund 3 Billionen. Das heißt, ein Drittel des gesamten Bruttoinlandsproduktes müsste in dieses Grundeinkommen gesteckt werden. Wie das finanzierbar ist, das kann mir kein Mensch sagen, das funktioniert nicht. Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch, wenn wir erheblich die Steuern erhöhen würden, das wird mir Frau Kipping gleich vorschlagen, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber selbst das würde natürlich nicht funktionieren, weil wir erstens den Halbteilungsgrundsatz des Bundesverfassungsgerichtes haben. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Weisheit ja mal gesagt, viel mehr als die Hälfte darf den Menschen nicht weggenommen werden. Ich erinnere an die Diskussion im Jahr 1998 zur Vermögensteuer etc. Das haben wir alles schon durchdiskutiert. Wir kämen gar nicht auf die Zahl, die wir brauchten, um dieses arbeitslose Grundeinkommen so zu finanzieren. Dafür ist unser Bruttoinlandsprodukt schlicht zu klein. Das muss man sehen. Also das ist die Macht des Faktischen, die das also unmöglich macht. Mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass es keine motivatorischen Effekte hat. Auf der einen Seite wird es Leute geben, die für den Fall, dass die Steuern stark erhöht werden, überlegen, ob sie in Deutschland bleiben. Das sind meistens Leistungsträger. Und auf der anderen Seite wird es Leute geben, die sagen, ach Gott, wenn ich, nehmen wir mal einen Vier-Personen-Haushalt, 4.000 Euro habe, dann brauche ich nicht mehr zu arbeiten, dann tue ich gar nichts mehr. Ende. Dann haben wir aber gerade in Bereichen, wo wir die Leute dringend brauchen, unter Umständen ein Problem, die Leute noch zu motivieren, zur Arbeit zu gehen. Denn ich meine, wenn ich für nichts tun 4.000 Euro habe, vierköpfige Familie, dann überlege ich mir sehr wohl, ob ich noch arbeiten gehe. Und das ist eine große Frage, die wir uns stellen müssen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist.
Frau Kipping, das sind genau die Argumente, die Sie natürlich kennen und die es immer wieder gibt. Zum einen nicht finanzierbar und das zweite Argument, dass dann keiner mehr arbeiten will. Was haben Sie dem entgegenzusetzen?
Fangen wir mal mit den Finanzen an. Also in der Tat, ein gutes Grundeinkommen ist nicht aus der Bruttokasse zu finanzieren. Es gibt verschiedene Finanzierungsmodelle, die kann man im Detail unter www.grundeinkommen.de nachlesen. Ich finde am überzeugendsten ein Modell, wo es nochmal eine Abgabe auf alle Nettoeinkommen gibt. Es gibt auch andere Modelle mit Sozialdividende. Das würde am Ende darauf hinauslaufen, dass das reichste Drittel der Gesellschaft draufzahlt und die unteren zwei Drittel besser gestellt sind und sicherer gestellt sind. Aber wie gesagt, nicht aus der Portokasse zu bezahlen, das muss man schon wirklich wollen. Und jetzt ist die Frage, wer geht denn da noch arbeiten? Das hieß ja am Umkehrschluss, Leute gehen nur dann arbeiten oder werden tätig in dieser Gesellschaft, wenn pure Existenzangst und Not ihnen im Nacken sitzt. Und das, glaube ich, stimmt einfach nicht. Vor allem, wenn man Leute befragt, was würde sich denn bei Ihnen ändern, sagen viele, ich würde etwas weniger arbeiten, hätte womöglich mehr Zeit für Ehrenamt oder für meine Familie. Aber kaum jemand sagt, ja, ich liege da den ganzen Tag in der Hängematte. Also es ist immer die anderen, denen man unterstellt, dass sie nicht arbeiten gehen. Und ich glaube, in jedem Menschen ist beides angelegt. Der innere Schweinehund, aber auch das Bedürfnis, sich sinnstiftend in die Gesellschaft einzubringen. Und die Frage, was zum Vorschein kommt, hängt auch davon ab, was man in der Bildung vermittelt, was wir für ein Gesellschaftsmodell haben. Wenn wir ganze Generationen darauf trimmen, zu sagen, Ellenbogeneinsatz ist das Wichtigste und Geld ist das Allerwichtigste und so weiter, dann kann das natürlich in der Tat dazu führen, dass irgendwie Leute nur darauf getrimmt werden, dann, wenn die Stechuhr wartet, was zu machen. Wenn man aber Menschen ermuntert, sich sinnstiftend einzubringen, dann wird es auch eine Tätigkeit geben, jenseits der puren Existenzangst. Und ich glaube auch ganz ehrlich, das weiß man doch auch, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die pure Existenzangst ist eine schlechte Motivationsquelle. Besser ist es doch, wenn Menschen von dem überzeugt sind, wofür sie arbeiten und wofür sie tätig sind. Und die Frage, wer macht dann die gesellschaftlich wichtige Arbeit, da kann man ganz klar sagen, es gibt auch, wenn man 1.000 Euro hat, erstens noch einen materiellen Anreiz, mehr im Geld zu haben. Und zweitens kann man ja auch arbeiten, die womöglich jetzt total stressig gestaltet sind mit Arbeitszeitverdichtung, wo man im Minutentakt am Menschen arbeiten muss, indem man sie etwas anders gestaltet, womöglich etwas kürzer angelegt ist, sehr wohl als eine Tätigkeit, die Leute als was Wertvolles und eine schöne Tätigkeit begreifen, ausgestalten.
Aber würden denn dann noch Tätigkeiten vollzogen, die die Leute ungern machen, die sie jetzt sozusagen brauchen, um eben ihre Existenz zu sichern? diese Arbeiten würden dann komplett wegfallen?
Also schauen wir mal, es gibt ja Bereiche, zum Beispiel in der Pflege, da brauchen wir sogar deutlich mehr Arbeitsplätze und deutlich mehr Beschäftigte, als es jetzt der Fall ist. Und in diesen Bereichen, finde ich, muss man positive Anreize setzen. Wir wollen doch nicht, dass Leute Pflege am Menschen machen, weil sie ansonsten verhungern würden, sondern wir wollen doch Leute, die die Arbeit machen, weil sie gerne anderen Menschen helfen und ihnen zur Seite stehen, mit ihnen zusammen und sagen, zum Beispiel im Pflegeheim den Lebensabend schön gestalten. Und das heißt, um Menschen zu ermuntern, diese Tätigkeit wahrzunehmen, sollte man einfach die Arbeit etwas anders gestalten. Weniger Stress, weniger Arbeit im Minutentakt und womöglich auch so, dass kürzere Arbeitszeiten möglich sind. Und dann wird es Tätigkeiten geben, die man wahrscheinlich eher von Maschinen machen lässt. Also ein Beispiel, es ist bereits heute vollkommen möglich, dass Mülltrennung vollautomatisiert in biomechanischen Anlagen stattfindet. Da muss niemand mehr in Hallen voller Gestank sitzen und das mit seinen Händen machen. Und ich finde, solche Tätigkeiten, die ja in Maschinen abnehmen können, das soll man auch Maschinen übernehmen und übergeben und sagen, dass was es dann an Erwerbsarbeit gibt, das muss gerechter umverteilt werden zwischen alle. Und da ist Arbeitszeitverkürzung ein ganz wichtiger Weg. Es geht darum, dass alle sich einbringen können und dann lieber kürzere Arbeitszeiten für alle, anstatt wie jetzt, die einen total gestresst in Vollzeitjobs und die anderen gestresst, weil sie immer wieder erfolglos sich bewerben und in der Langzeiterwerbslosigkeit festhängen.
Wir haben aber kaum noch, das ist ja das Problem, unsere Arbeitslosigkeit ist ja so runtergegangen in den letzten Jahren, in diesen 2,6 Millionen, die ich eben erwähnt habe, sind nur noch weniger als 800.000 Langzeitarbeitslose, Frau Kipping. Ich gehe davon aus, dass Sie die Zahlen genauso gut kennen wie ich. Die restlichen
sind. Ich weiß auch, wie Sie die Arbeitslosenzahlen runterrechnen.
Die 2,6 Millionen, die kommen von der Bundesagentur für Arbeit. Da habe ich nichts runterzurechnen. Das ist halt so.
Sie wissen doch genau statistisch, welche zum Beispiel Leute, die in Maßnahmen sind, die über die 58er-Regelung fallen und so weiter, werden rausgenommen aus der Statistik. Also die realen Erwerbslosenzahlen sind noch etwas höher.
Aber sie sind so niedrig, wie sie noch nie gewesen sind. Sie sind doch immer in der Relation gleich gewesen. Auch die Statistik ist ja gleich gewesen. Also insofern hat sich ja da nichts verändert. Wir haben ja nicht hier Statistiken geändert, im Gegenteil. Also die Situation gibt es ja gar nicht her. Und wir brauchen halt eben auch mittlerweile in vielen Regionen, fahren Sie mal ins Hohenloher Land, fahren Sie in verschiedene Regionen nach Bayern, da haben Sie null Arbeitslosigkeit. In meinem Wahlkreis haben wir noch 2,5% Arbeitslosigkeit. Also das ist nicht mehr wirklich viel. Das heißt, wir brauchen auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Betrieben, um unser Land weiter fit zu machen für das, was wir alles an Aufgaben haben. Und wir haben halt nun mal jede Menge. Aber ich muss noch mal auf die Kosten gehen. Wir haben circa 600 Milliarden Steuereinnahmen im Jahr. Das Delta dazu ist also rund 500 Milliarden, die fehlen. Die müssen Sie zusätzlich einnehmen. Muss mir einer erklären, wo das Geld herkommt. Das würde ja bedeuten, dass wir konfiskatorische Steuersätze mal einführen müssen, so ungefähr, dass wir in das, was die Schweden mal falsch gemacht haben, die haben es ja dann auch Gott sei Dank gelernt und mittlerweile auch die Steuersätze deutlich reduziert, in Richtung 80-90% Besteuerung gehen müssen. Das führt dazu, dass die Leute sagen, nee, in diesem Land arbeite ich nicht mehr, das lohnt sich für mich nicht mehr, wenn ich praktisch nur noch 10% oder 15% oder 20% von dem, was ich erarbeite, übrig behalten darf. Das ist das Problem. Im Übrigen leuchtet mir überhaupt nicht ein bei diesem Arbeitslosengrundeinkommen, dass jemand wie Sie und ich dieses Arbeitslosengrundeinkommen auch bekommt. Wir verdienen genug und wir können uns auch durchaus damit ernähren. Warum ich da jetzt jeden Monat noch 1.000 Euro dazu bekommen soll, das verstehe ich nicht.
Das ist ja ein Standardeinwand und Sie haben aber für diesen Einwand den falschen Begriff Arbeitslosengrundeinkommen gewählt. Das ist ja genau eine andere Idee, die dahinter steht. Und in der Tat,
das ist Arbeitsloses Grundeinkommen.
Sie haben jetzt lange am Stück geredet. Ich wollte kurz ausführen, warum man nicht von einem Arbeitslosengrundeinkommen reden kann, sondern warum das Grundeinkommen eher eine Art Demokratiepauschale ist. Weil jeder Mensch, der dauerhaft in einem Land lebt, das Recht darauf hat. Und jetzt kann man sagen, ja, warum soll jetzt der Herr Fuchs oder ein Millionär das Geld bekommen? Da muss man bei dem Bestreben, den Herrn Fuchs oder die Frau Kipping sozusagen durch die Bedürftigkeitsprüfung rauszukommen, führt häufig dazu, dass gerade Menschen, die besonders bedürftig sind, sich schwer damit tun, die entsprechende Bürokratie zu bestehen. Und Fakt ist, ich habe das ja gesagt, das Finanzierungsmodell, was wir vorschlagen oder was ein Teil der Grundeinkommensbewegung vorschlägt, hätte ja zur Folge, dass über die Finanzierung das reichste Drittel draufzahlen muss. Deswegen kann ich schon verstehen, dass dem reichsten Drittel erstmal sagt, ach nö, ich will ja nicht am Ende miese machen. Ich will aber noch mal erklären, worin der Vorteil einer universellen Leistung besteht. Wenn es eine Leistung gibt, die nur für einen ganz bestimmten Teil ist, der erstmal beweisen muss, dass er arm und elend ist, dann ist das ganz schnell mit einem Stigma verbunden. Und viele Menschen, die jetzt auf Hartz IV, oder das heißt nur aufstockend auf Hartz IV angewiesen sind, sagen mir immer, sie erleben das wie so ein Keins mal auf der Stirn, dass sie auf Hartz IV angewiesen sind. Es gibt bereits eine Sozialleistung in diesem Land, die ist universell, das ist das Kindergeld. Da wird nicht geschaut sozusagen, als Kind, wie bist du verortet, bist du bei reichen Eltern oder bei armen Eltern, sonst bekommt erstmal jedes Kind. Und da sagt niemand, ey, du bist ja Kindergeldbeziehende. Obwohl einige halt viel mehr auf das Kindergeld angewiesen sind auf andere. Und deswegen ist die Idee dahinter, zu sagen, eine Demokratie lebt davon, dass jeder sich zu jedem Zeitpunkt politisch einbringen kann. Nicht muss, aber kann. Und das heißt auch, dass man sich leisten können muss, zu einer Demonstration zu fahren. Das heißt, dass man es sich leisten können muss, zu einem Vereinstreffen zu gehen, wo man auch mal einen Kaffee im Vereinshaus bezahlt. Und das alles muss möglich sein, unabhängig davon, ob man auf dem Erwerbsarbeitsamt Markterfolg hatte und unabhängig davon, ob man sich auf einem Amt als ordentlicher Untertan oder unbedingt Armer bewiesen hat. Und deswegen finde ich, die Idee von Demokratie wird durch das Grundeinkommen vervollkommnet und es handelt sich beim Grundeinkommen um eine Demokratiepauschale.
Also ich bleibe bei meinem Begriff von Arbeitslosengrundeinkommen. Aber ich sage auch eins, tun wir doch bitte nicht so, als hätten die Leute keine Zeit dafür. Also es hat noch nie eine Gesellschaft in Deutschland gegeben, die weniger Arbeitszeit hatte, als die, die jetzt arbeitet. Wir haben in aller Regel zwischen 37 und 38, 39 Stunden Wochen. Wir haben in aller Regel 30 und mehr Urlaubstage. Wir haben in aller Regel, je nach Bundesland, in Berlin sind wir ein bisschen benachteiligt, 12 Feiertage. Wir haben die Wochenenden frei. Fangen Sie mal an zu rechnen, was das bedeutet. Da ist ja wahrlich Zeit genug, sich in der Gesellschaft zu verwirklichen, wenn er es will. Wenn man es will. Sie und ich, wir tun das ja auch. Und wir verwirklichen uns am Wochenende in Parteiveranstaltungen, jetzt darf ich ausreden, in Parteiveranstaltungen etc. Ob wir das immer wollen, weiß ich auch nicht. Manchmal.
Also bei uns ist es ein pures Vergnügen.
Na, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Also bei mir ist es nicht immer ein pures Vergnügen, aber ich gehe mal selbstverständlich dahin, weil es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, mit seinen Kollegen, Parteifreunden über die Politik zu diskutieren. Das ist einfach, gehört dazu. Aber ich meine, wir haben die Chancen noch nie so groß gehabt, wie wir sie jetzt haben. Aber wir dürfen es auch nicht überziehen. Wir leben nicht irgendwo in einem exklusiven Zirkel und in Deutschland, da ist ein Zaun drumherum und da kann nichts passieren. Wir leben im Wettbewerb in der Welt und die warten nicht auf uns. Die Chinesen warten nicht auf uns, die ganzen asiatischen Völker warten nicht auf uns, die Inder warten nicht auf uns und die sagen, na gut, dann lass doch die Deutschen mal ruhig machen. Aber ob wir das nachher durchhalten, das wage ich mal sehr stark zu bezweifeln, das macht mir auch Sorge.
Der Club würde kurz gerne auf Ihr Argument eingehen. Sie sagen, andere Länder, auch Chinesen, sonstige Länder, fressen uns da sozusagen auch so ein bisschen die Jobs weg. Aber ist es nicht so, dass die Jobs hier jetzt auch zum großen Teil wegfallen durch Roboter, die eingesetzt werden, Maschinen, die eingesetzt werden? Und ist es da nicht fairer, dann über ein Grundeinkommen nachzudenken?
Frau Kreuzer, das sehe ich nicht so. Im Gegenteil, wir müssen fit sein, dass diese Jobs in Deutschland entstehen. Denn irgendeiner muss ja die Roboter bauen. Wir tun es ja auch, Gott sei Dank. Es gibt ja Firmen in Deutschland, die die Dinger bauen. Wir müssen fit sein, um diese neuen Märkte, die Digitalisierung, ans Laufen zu bringen. Das müssen deutsche Firmen sein. Das möchte ich nicht alles im Silicon Valley erleben. Und ich möchte es auch nicht in China und in Indien erleben, sondern ich möchte es in Deutschland erleben. Dafür muss aber hier die Möglichkeit geschaffen werden. Das ist Ausbildung. Da bin ich voll einig mit Frau Kipping. Da müssen wir eher noch mehr rein investieren, als wir tun. Wir haben das mit der Exzellenzinitiative an den Universitäten getan. Eine gute Idee, um wirklich auch Cluster zu bilden, wo tolle Universitäten sind, die diese Ausbildung anbieten können. Das ist ja alles nicht einfach. Das ist ja komplexe Dinge. Die Digitalisierung der Wirtschaft ist ein Thema, was sich gerade die Bundeskanzlerin aber wirklich auf die Fahnen geschrieben hat. Und permanent diskutieren wir diese Themen nicht nur, sondern wir versuchen auch, in Deutschland Anreize zu setzen. Ich erinnere an die Hannover-Messe jetzt vor kurzem, als ein ganzes Wochenende lang über nichts anderes gesprochen wurde, über Digitalisierung der Wirtschaft. Um fit zu sein, um dafür zu sorgen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland bleiben oder sogar noch neue dazukommen. Wir haben die Chance, weil wir auch das Geld haben, in diese Arbeitsplätze zu investieren. Aber bitte, wenn wir glauben, wir könnten das dann alles beiseite schaffen, dann sind die Arbeitsplätze tatsächlich weg. Da gebe ich Ihnen recht. Aber das darf eben nicht passieren.
Naja, aber wenn man diese Logik fortdenkt, dass man jetzt einmal, was die Sozialstandards und die Umweltstandards anbelangt, mit China mithält, das ist doch sowieso
hat
nicht
da kein
zu schaffen.
Mensch gesagt, Frau
naja, aber wenn Sie sagen, die Chinesen so kommen und sozusagen wir haben die und wir müssen da mithalten, vor diesem Hintergrund finde ich und finde, was Sie jetzt beschrieben haben, dass hier alle so total viel Zeit haben. Sie beschreiben ja, als ob die Erwerbsarbeitsrealität eine pure Wellness-Oase ist. Und es ist ja von Ihnen bekannt. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie finden ja eine Anti-Stress-Verordnung in der Arbeitswelt für dekadent. Und da kann ich nur sagen, zur Realität der Arbeitswelt hierzulande gehört auch, dass zunehmend mehr Menschen unter Arbeitszeitverdichtung leiden, dass gerade viele, die neu anfangen in ihrem Beruf, die Pausen, die ihnen eigentlich zustehen, nicht wahrnehmen, dass unbezahlte Überstunden leider zur Realität gehören, dass Menschen das Gefühl haben, Feierabend, das ist sozusagen ein Wurf aus der Vergangenheit. Ja, aber die Realität, ja, aber Sie haben ja mit Ihren Gesetzen häufig dazu beigetragen, Gewerkschaften klein zu halten. Fakt ist, wir haben eine Zunahme,
Herr Fuchs,
wir haben eine Zunahme von stressbedingten Krankheiten und das hat auch was mit der Realität in der Arbeitswelt zu tun. Und deswegen, auch wenn Sie die Augen davor verschließen, es gibt einfach viele, die erleben, dass es eine Arbeitszeitverdichtung gibt und dass es dieses Gefühl, permanent erreichbar zu sein, Menschen krank macht. Und da muss man ran und da muss man auch mit Arbeitszeitverkürzung ran. Und ich möchte, dass Begriffe wie Feierabend sozusagen auch noch in Zukunft Realität sind und nicht einfach nur ein Begriff aus dem Museum.
Also, erstmal
haben wir gerne dafür werben, dass jeder bei den Gewerkschaften Mitglied wird, um sie stark
haben wir,
zu machen.
Die haben wir Gewerkschaften in Deutschland, die auf gerade diese Arbeitnehmerrechte mehr als genug achten. Ich habe das ja in allen Zeiten erlebt. Ich habe 16 Jahre Tarifverhandlungen geführt. Ich glaube, ich habe das alles mal mitgemacht. Aber auf der anderen Seite sage ich Ihnen schlicht und ergreifend, die Gewerkschaften sind gegen dieses arbeitslose Grundeinkommen, weil sie gesagt haben, das hat keinen Sinn, das wollen wir nicht, das macht den Standort kaputt. Da fragen Sie bitte mal den Chef der IGBCE, was er davon hält. Genau nichts. Aber es wundert mich ja auch, dass das bei Ihnen in der Partei sehr unterschiedlich diskutiert wird. Ich hatte gestern Abend das große Vergnügen, mit einem Ihrer Vorgänger, mit Herrn Gysi, zu diskutieren. Der sagt, die spinnen, wenn die das wollen. Das geht nicht. Wenn der das sagt, und ich kann den ja nun völlig unbefangen zitieren, das steht nebenbei auch heute in den Zeitungen, der hat sich ja überall so geäußert. Wir hatten jetzt recht, Sie oder Gysi?
Aber Herr Fuchs, gibt es Gegner? Wie kommt
nein,
das?
Wir haben das? Nein, wir haben bei uns als Linke sehr klar, wir diskutieren das kontrovers. Und es ist jetzt nicht so, als ob Sie ein Geheimnis enthüllt hätten. Das steht bei uns im Programm drin, dass wir darüber kontrovers diskutieren. Mein Co-Vorsitzender Bernd Rixinger und ich, mit dem wir in so vielen Fragen immer der gleichen Meinung sind. In dieser Frage haben wir eine unterschiedliche Position und haben das auch ganz fair ausgetragen auf offener Bühne. Und ich finde, uns eint eine Gewissheit, dass die jetzige Realität, nämlich Hartz IV, falsch ist und dass das weg muss. Und ein großes Stück des Weges gehen wir gemeinsam, wenn wir sagen, wir wollen den Regelsatz anheben, wir wollen die Sanktionen abschaffen und wir wollen eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Ich will dann in der Tat ein Stück weitergehen und deswegen befördere ich diese Debatte ums Grundeinkommen. Als ich damit angefangen habe, war das ein pures Nischenthema. Es gab sozusagen nirgendwo eine Organisation, die sich dafür stark gemacht hat. Inzwischen wird es auch breit innerhalb von Gewerkschaften diskutiert. Ich meine, es gab auch, als meine Partei zum ersten Mal die Idee des Mindestlohnes stark gemacht hat, waren auch ein Großteil der Gewerkschaften dagegen. Inzwischen nach und nach haben das alle Gewerkschaften sich auf die Fahnen geschrieben und der Mindestlohn wurde eingeführt, sogar an der CDU-Kanzlerin. Insofern bin ich da gelassen und weiß um die Widerstände, die kommen, aber ich weiß auch sozusagen, auf wessen Seite der Wind der Geschichte ist.
Aber Sie haben es ja gerade angesprochen, es gibt den Widerstand innerhalb der Gewerkschaften. Wie erklären Sie sich denn?
Dahinter, also das gibt ja auch innerhalb von Gewerkschaften viele Basismitglieder, die sagen, das muss deutlich mehr diskutiert werden. Aber die Gewerkschaften haben eine Kritik, die ist in vielen Punkten nahe beim Herrn Fuchs. Sie sagen halt ganz klar, sozusagen für sie ist Erwerbsarbeit das zentrale Element. Ich glaube, dahinter steht auch ein bisschen eine falsche Vorstellung oder die Angst, dass alle Leute dann in der Hängematte liegen würden. Ich würde ja genau anders sagen, das Grundeinkommen versetzt den Einzelnen in eine ganz andere wehrhafte Situation, auch um bessere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu verhandeln. Und wenn man sich vorstellt, eine Gesellschaft, wo es kämpferische Gewerkschaften gibt und ein bedingungsloses Grundeinkommen, da kann man in der Tat deutlich bessere Sozialstandards auch in der Arbeitswelt aushandeln.
Herr Fuchs, schauen wir mal nach Finnland. Die Finnen haben ja ein Pilotprojekt, was sie jetzt starten, dass sie ein Grundeinkommen 800 Euro für jedermann sozusagen einmal ausprobieren wollen und mal schauen wollen, wie weit sie da bekommen. Regional, ja. Was erwarten Sie sich davon?
Na Gott, ich meine, das müssen die Finnen wissen, ob das bei ihnen funktioniert oder funktionieren kann. Ich weiß auch nicht, ob man das regionalisieren kann, indem man sagt, ich probiere das jetzt hier in dieser Ecke mal aus und in der Nachbarecke mache ich es nicht.
Ein Argument der Finnen ist ja, dass sie die hohe Arbeitslosigkeit damit vielleicht auch besser in den Griff kriegen.
Gut, das mag ja sein, aber das ist ja eben nicht, ich habe es ja eben schon gesagt, das ist bei uns nicht der Fall. Wenn wir so eine hohe Arbeitslosigkeit hätten wie die, in anderen europäischen Ländern ist es ja noch viel schlimmer als bei uns. Ich meine, gucken Sie mal nach Frankreich, die haben eine Jugendarbeitslosigkeit, die liegt bei 24%. Das ist wirklich besorgniserregend. Und da muss man sich drum kümmern und nicht um solche Ideen, die wahrscheinlich völlig irreal sind. Und ich sage mal, was die Finnen da vormachen oder ausprobieren wollen, können sie machen. Die Finnen haben Gott sei Dank auch einen deutlichen Staatsüberschuss, wenn ich richtig informiert bin, jedenfalls in den letzten Jahren gehabt. Ich weiß nicht, wie es jetzt in diesem Jahr sein wird. Aber sie haben den und ja gut, man kann es ja alles ausprobieren, wenn man es will, wenn man sich es leisten kann. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das regionalisiert machen. Das ist auch eine gewisse Ungerechtigkeit, mit welcher Begründung hier und dort nicht. Das wird dann wahrscheinlich auch interne Diskussionen geben. Müssen die Finnen mit zurechtkommen. Aber ich bleibe bei der Zahl, die wir eben ja, ich glaube, die ist auch nicht strittig, dass wir über 500 Milliarden zusätzlich einnehmen müssten als Staat, um das zu machen. Und diese 500 Milliarden müssen irgendwo her. Und ich weiß nicht, wo sie herkommen sollen. Das hat mir auch bis jetzt von Ihnen keiner erklären können und niemand. Also ich habe gestern Abend nochmal ich zitiere jetzt nochmal Herrn Gysi gesagt, das wissen die auch nicht, sagt er. Und ich sagte, sagen Sie es mir doch, wenn Sie es wissen. Ich sagte, nein, es gibt keine realistische Möglichkeit, solche zusätzlichen Einkommen zu generieren. Unser Bruttoinlandsprodukt ist bei 3 Billionen. Das ist zu klein, um da nochmal 500 Milliarden zusätzlich rauszunehmen. Das kann nicht funktionieren. Das ist einfach Mathematik, die lässt sich dummerweise nicht außer Kraft setzen. Haben schon viele Leute versucht, aus 1 und 1 3 zu machen, aber es bleibt 2.
Also es gibt, wie gesagt, es gibt Finanzierungsmodelle, die teilweise über Sozialdividende funktionieren. Oder das
was
Modell,
heißt
was
das
ich
denn?
Benannt, das,
ich
Modell, das, mir. Das Modell, was ich genannt habe, heißt ganz klar, dass es ab einem gewissen Einkommen eine Nettoabgabe auf alle Einkommen gibt. Und es führt in der Tat dazu, dass das reichste Drittel deutlich drauf zahlt. Ich sehe es wie Sie, das ist eine enorme Umverteilungsmenge. Das ist mir schon bewusst. Deswegen sagen wir auch immer, das Grundeinkommen ist ein Kompass, an dem sich jede sozialpolitische Reformmaßnahme orientieren muss. Und dahinter steht ja auch eine Idee, die nämlich besagt, dass wir erstmal jeden Menschen einfach, weil er ein Mensch ist, etwas zugestehen. Also es gibt Finanzierungsmodelle, man muss die nicht mögen. Man muss auch sagen, ich will nicht, dass Abgeordnete wie wir dann draufzahlen. Das ist auch legitim in der Demokratie. Ich würde immer sagen, meine Hauptaufgabe besteht darin, eher dafür zu sorgen, dass die unteren 2/3 in der Gesellschaft deutlich mehr Geld haben und dass wir irgendetwas machen, dass wir eine Gesellschaft haben, die frei von Existenzängsten ist. So. Dann können Sie sich jetzt nicht hinter Herrn Gysi verstecken und sagen, so eine Finanzierungsmodelle gibt es nicht. Die gibt es schon, aber die erfordern einen entsprechenden Umverteilungswillen. Und deswegen finde ich, in der Tat muss man die Kontroverse führen, die wir beide führen. Und will man so etwas? Will man, dass jeden Menschen in diesem Land das Recht hat, an dieser Gesellschaft teilzuhaben, ganz unabhängig, dass er da irgendeine Pflicht hat oder irgendwas beweisen muss? Oder will man das nicht? Will man im Modell Hartz IV verbleiben oder will man das Modell Hartz IV grundlegend vom Kopf auf die Füße stellen?
Das Modell
und da
Hartz
haben wir beide
ja,
eine Kontroverse.
Hieß ja mal fördern und fordern. Das war ja nun das Ziel der SPD, die das damals ja eingeführt hat, das war ja Schröder gewesen im Jahr des Heils 2004
ja,
und 2005.
Wir führen es ja fort.
Natürlich, wir führen es fort und das war auch erfolgreich. Das ist der Grund, weswegen wir so eine niedrige Arbeitslosigkeit haben. Die hätten wir sonst nicht. Wir hatten ja vorher, als Schröder noch im Amt war, 5 Millionen Arbeitslose und haben heute gerade die Hälfte davon. Also das hat sich ja schon wirklich sehr bewährt. Ne? Das System war ja nicht falsch. Der Weg war auch nicht falsch. Wir sind ja gut gegangen.
Das können Sie ja den Leuten erzählen, die auf Hartz IV angewiesen
Satz,
sind,
noch
Herr
Fuchs. Ein Satz dazu zu Ihrer Umverteilung. Die oberen 10% Steuerzahler zahlen mehr als 50% der gesamten Steuern.
Einkommenssteuer.
Einkommenssteuer.
Das ist ein Unterschied.
Nee. Die Mehrwertsteuer können Sie doch damit nicht reinrechnen. Die zahlen mehr als 50% der gesamten Einkommenssteuer, zahlen die oberen 10%. Das heißt, es wird ja schon heftig umverteilt. Das muss man ja mal sehen. Das haben wir ja schon mal angefangen. Und das ist genau der Punkt, wo das Verfassungsgericht sagt, viel mehr als das dürft ihr auch gar nicht, weil ihr denen dann mehr als die Hälfte ihres Einkommens wegnimmt. Und das finde ich auch in Ordnung. Wenn die Menschen weniger als die Hälfte behalten dürfen, dann ist die Motivation, was zu tun, nicht mehr so wirklich ausgeprägt. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn der Staat 50% kassiert, ist das schon ganz ordentlich. Und damit muss der Staat dann auch irgendwo auskommen.
Also diese Zahl, die Sie genannt haben, wird ja sehr gerne in Talkshows vor Ihren Reihen angewendet. Und ja, sie gibt ein verzerrtes Bild, weil das gesamte Haushaltseinkommen aus Steuern nur zu einem kleinen Teil aus der Einkommenssteuer besteht, währenddessen ein anderer Teil über die Konsumsteuer. Und die Konsumsteuer, die bezahlen der Millionär und der Erwerbslose oder die aufstockende Alleinerziehende denselben Steuersatz. Also erwecken Sie nicht den Eindruck, als ob die Reichen jetzt den größten Teil des gesamten Steueraufkommens drücken. Da muss man schon sagen. Und wissen Sie, wir wissen doch auch, in dieser Gesellschaft ist die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergegangen. Und wer das Glück hat, in einer reichen Familie geboren zu werden, hat vom Anfang an seines Lebens mehrere Vorteile, wollen immer das Einkommen und die Beziehung der Eltern helfen. Und wir wissen auch, dass es eine zunehmende Konzentration von Vermögen in den Händen der Reichsten gibt. Und da finde ich, da muss man schon mal fragen, dass wie vielfache dessen, was eine Alleinerziehende bekommt, die auf Hartz IV angewiesen ist, kann man denn wirklich noch mit Leistung begründen? Und wir als sozusagen, da sind wir uns jetzt als Linke wiederum in Gänze einig. Wir finden, es braucht nicht nur eine Art Mindestlohn, es braucht auch eine Art Maximaleinkommen in einem Unternehmen. Also ich finde, innerhalb eines Unternehmens sollte gelten, beim 20-fachen der untersten Einkommensgruppe ist Schluss. Also wer mit einem Million Boni als Manager nach Hause gehen will, der muss halt dafür sorgen, dass auch der Pförtner oder die Reinigungskraft mindestens 50.000 bekommen. Und wer seine Mitarbeiter nicht ordentlich entlohnen kann, der hat auch keine Millionenboni verdient.
Und was ist mit den Fußballspielern in Deutschland? Glauben Sie dann, wir haben noch einen einzigen Nationalspieler. Mit dem Modell, was Sie gerade vorstellen, wird keiner mehr in Deutschland spielen. Die spielen alle woanders. Fußball, können Sie die Bundesliga zumachen? Es fährt auch keiner mehr im Kreis rum. Also schnell, meine ich, Formel 1.
Aber Sie wollen jetzt ernsthaft mit Verweis auf das Spezialfeld Fußball, mir ist schon bewusst, das ist ein sehr wichtiges Thema, vor allem angesichts sozusagen kurz vor Beginn der EM, zu sagen, dass man jetzt nicht massiven Reichtum irgendwie begrenzen kann mit Verweis auf ein Fußballteam. Ist das sozusagen...
Ich von einem Fußball, ich
erklären Sie, also ich meine, ist Ihr Zugang zur Steuergerechtigkeit wirklich der, allein nur auf ein Fußballteam zu schauen und dann zu sagen, und jetzt, deswegen können wir keine Steuergerechtigkeit schaffen? Dafür muss man irgendeine Lösung finden, das verstehe ich ja auch. Das ist ja auch ein total populäres Argument und bestimmt wird auch Herr Gysi mit Ihnen Seite an Seite eine extra Ausnahmebestimmung für Fußball-Topspieler machen. So würden wir vielleicht sogar aus opportunistischen Gründen mitmachen, aber auf den Fußball zu verweisen. Und deswegen können wir jetzt irgendwie nicht wirklich super Vermögen begrenzen. Das ist mir ein bisschen zu einfach, die Herangehensweise.
Ich würde gerne noch einmal nachfragen, jetzt mal abgesehen von den finanziellen Dingen, wenn wir also sagen wir mal, wir kriegen es sogar irgendwie finanziert, wie kann man die Menschen dann motivieren zu arbeiten?
Also zum einen finde ich immer die Unterstellung, Leute müssen in Existenznot sein, damit sie tätig werden. Das ist Quatsch. Also man kann ja fragen, was würde sich denn bei uns ändern, wenn es ein Grundeinkommen gäbe? Also manchmal könnte ich etwas länger schlafen, weil ich nicht früh aufstehen muss, um zu einer Veranstaltung zu fahren, um für die Einführung des Grundeinkommens zu werben. Ansonsten muss ich mal sagen, er müsste dann zur Veranstaltung fahren, um dagegen zu reden oder so. Keine Ahnung. Aber ich würde mal sagen, 90%, also ich bin ja eine unglaublich glücklichen Situation. 90% der Tätigkeiten, die ich mache, würde ich auch so machen, selbst wenn ich dafür nicht bezahlt werde. Und nun werde ich als Abgeordneter auch noch mit einer stattlichen Diät entlohnt diesbezüglich. So. Nur ist nicht jeder in so einer komfortablen Situation. Aber darauf hinzuwirken, zu sagen, also erstens, es gibt ja weiterhin einen materiellen Anreiz. Zweitens, von klein auf, auch in Schulen, Kindergarten, Kinder und Menschen dazu zu ermuntern, dass man sich sinnstiftend in die Gesellschaft einbringt, dass das was Tolles ist zur Selbstverwirklichung, aber auch für die Gemeinschaft, in der wir leben. Das muss doch möglich sein. Das gelingt doch auch heute schon bei vielen. Und das muss, wenn wir ein Bildungssystem haben, was den Einzelnen ganz stark in Mittelpunkt nimmt, als etwas zu Förderndes, muss das möglich sein. Und dann, wie gesagt, finde ich, so manche Tätigkeit, zum Beispiel kann ich mir vorstellen, bei einer Pflegepersonal im Schichtdienst, der 8 Stunden plus Überstunden leisten muss und dann noch im Minutentakt arbeiten muss, dass die fix und fertig sind und am Ende des Abends sagen, mein Gott, da würde ich aber gerne etwas weniger arbeiten. Ja, aber da muss man womöglich die Arbeit auch anders gestalten und sagen, womöglich muss das Pflegepersonal auch mal Zeit haben, mit den Menschen zu sprechen und nicht nur die wie am Fließband irgendwie zu reinigen, Essen zu reichen und gleich wieder zum Nächsten zu hetzen und dann zur Dokumentation zu hetzen. Da muss man die Arbeitsrealität verändern. Und vielleicht muss man auch sagen, okay, dann sind halt 8 Stunden ohne Pausen plus unbezahlte Überstunden auch zu viel. Und man muss sagen, okay, dann ist vielleicht die neue Arbeitszeitmodell eher eine 30-Stunden-Woche anstatt 40 Stunden plus X als grundlegendes Modell zu haben. Und das Grundeinkommen, das ist schon ein Vorteil, ist ein hervorragender Katalysator zur Arbeitszeitverkürzung. Weil jeder hat erstmal die 1.000 Euro sicher. Und jede Stunde, die er obendrauf leistet, bis zu einem gewissen Einkommen, wo man dann wieder drauf zahlt, die bekommt man erstmal zusätzlich. Das heißt, die Einzelnen haben auch die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit etwas zu verkürzen.
Wir sind fast am Ende, deswegen die Bitte um eine kurze Antwort. Aber ich wollte noch mal gerne auf das Argument eingehen, dass es eben, dass Sie sagen, die Menschen hätten keine Motivation mehr zu arbeiten. Wenn man sich Umfragen anschaut, dann sagen nur 4% der Befragten, ich würde mein Leben ändern. Ich würde ansonsten natürlich weiterarbeiten. Aber ich glaube, 25% gehen davon aus, dass die anderen nicht mehr arbeiten. Aber man selber will sein Leben gar nicht ändern.
Es sind immer die anderen.
Na gut, also das ist immer eine individuelle Geschichte. Und das kann man auch nicht, glaube ich, ausrollen.
Ja, aber gehen Sie wirklich davon aus, dass die Leute dann nicht mehr arbeiten, dass die Motivation
Also es wird mit Sicherheit eine bestimmte Gruppe geben, die nicht mehr arbeiten geht. Oder die sagt, es lohnt sich nicht für mich, ich habe keine Lust mehr. Und es wird dann natürlich, hängt das auch davon ab, wie die Einkommenssituation vorher war und nachher ist. Ne? Denn 4.000 Euro für eine vierköpfige Familie verdient ja heute nicht jeder. Das muss man sehen. Und insofern wird das natürlich dazu führen, dass derjenige unter Umständen sagt, nö, warum soll ich arbeiten gehen? Und das zusätzliche Arbeiten, um das nochmal zu verändern, wird ja auch dadurch erschwert werden, dass die Leute deutlich mehr Steuern zahlen als heute. Da geht es ja dann von, das geht ja gar nicht anders, sonst funktioniert das System ja nicht. Da muss ja von der ersten Minute an ein höherer Steuersatz genommen werden und dann werden die sich das überlegen, ob die dann noch dafür arbeiten gehen. Also genau die Problematik wird kommen und deswegen bin ich schon sehr, sehr skeptisch. Und wir brauchen in Zukunft auch bei der demografischen Entwicklung in unserem Land, wir werden immer älter, wir haben immer weniger Kinder, deswegen werden wir sicherlich die Arbeitskräfte eher länger und intensiver brauchen als weniger.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion. Ich muss da leider abbrechen an diesem Punkt. Sie sind skeptisch, Sie sind froh, dass es ein wenig vorangeht in der Diskussion. Es wird sicherlich noch viel Zeit ins Land gehen, bevor das in irgendeiner Form umgesetzt wird. Ich bedanke mich für die Diskussion und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Danke.